Ich hoffe, dass nach der Pandemie, und das wäre dann was Positives auch der Pandemie, dass wir uns über Bildung nochmal ganz anders unterhalten. Also ne, wir sind das Land der Dichter und Denker, ist ja ganz, ganz wichtig. Und Bildung ist uns auch ganz, ganz wichtig und steht ganz oben auch auf der Liste von Politik. Aber wenn man dann mal sieht, was dann auch letztendlich für Schule und Infrastruktur von Schule und so getan wird, muss man sich ja schon fragen, ist das wirklich ganz oben auf der Agenda?
Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zu Nachgedacht, das Tür- und Angelgespräch der Caritas Hamm und Dortmund. Wir sind wieder in vertrauter Runde zusammen. Das heißt, wir sind
Elmar Marx, Vorstand der Caritas in Hamm.
Und Tobias Berghoff, der gerade einen Kaffee runterschlucken musste.
So, und ich bin Jenny Heimann, bin auch mit dabei, bin heute wieder, ja, ein bisschen angestrengt. Die Woche war sehr Homeschooling gefüllt. Ich meine, ich habe das Gefühl, ich habe einige Dinge gelernt. Wir hatten eine Hausaufgabe, den Schnee zu messen, und ich habe festgestellt, dass auf dem Balkon die Temperaturen niedriger waren als unterhalb der Schneedecke. Da ist es nämlich wärmer. Das ist eine Erkenntnis, die ich persönlich aus dem Homeschooling gezogen habe. Also ich habe das Gefühl, ich habe viel gelernt. Ich muss aber sagen, ich habe das Gefühl, mein Sohn, der lernt weniger, weil ich eine sehr schlechte Lehrerin bin. Wie ist es bei Ihnen? Sind auch alle mit dem Homeschooling beschäftigt, oder?
Zum Teil. Ich muss ja zugeben, dass natürlich ein großer Teil bei meiner Frau liegt, die das natürlich zu Hause gerade macht. Aber es ist schon bei weitem anstrengend. Und mein ältester Sohn hatte gestern eine Videokonferenz, die ging 4 Stunden. 4 Stunden lang, ohne Pause.
Nee,
und mit 3 Schulthemen, also Englisch, Politik und Geschichte. Also das fand ich schon, also ich habe mir zumindest die Frage gestellt, man hat doch sonst auch so nach 45 Minuten oder zumindest nach 90 Minuten ja irgendwie auch mal eine große Pause. Also das finde ich schon anstrengend, 4 Stunden. Aber so ist das halt, glaube ich, auch unterschiedlich. Bei meinem anderen Sohn läuft es völlig anders. Die treffen sich eine halbe Stunde, werden ein paar Sachen abgefragt und dann war es das. Aber ich finde auch, was von den Eltern da gerade verlangt wird, auch in der Nachbearbeitung von Themen, fühle mich da, meine Frau auch, nicht bei allen Themen jetzt so zu Hause, wie sie gerade aufploppen.
Und ich finde, also ich habe hohen Respekt vor dem, was unsere Kinder da gerade leisten. Mhm. Also wenn man bedenkt, wir haben ja alle immer noch beruflich auch außerhalb von Familie Kontakte und sind auch mal raus, aber die Kinder sind seit Wochen jetzt auf engstem Raum, werden angehalten, sich mit schulischen Themen auseinanderzusetzen, und es ist nicht nur so unterschiedlich, wie die Kinder sind, sondern obendrein auch noch so unterschiedlich, wie die Lehrer sind. Also insofern erlebe ich Homeschooling auch äußerst bunt.
Gerade. Ja, und ich frage mich auch immer, wie machen das andere? Also ich sag mal so, bei uns zu Hause ist immer jemand da. Mein Mann und ich haben beide auch studiert, und trotzdem komme ich oft an meine Grenzen, musste mich wieder ganz neu mit Mathe auseinandersetzen. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, das nie wieder in meinem Leben zu tun. So, jetzt sitze ich da wieder und bin aber auch, merke ich, schnell genervt, weil ich für meine Kinder kein guter Lehrer bin, weil die halt auch irgendwie, nicht mir denselben Respekt gegenüberbringen, wie sie dem Lehrer das machen. Und manchmal fühle ich mich auch ein bisschen alleine gelassen, weil mir keiner beibringt, wie ich den Kindern was beibringe. Und dann denke ich immer, ja, wie machen das denn überhaupt Familien, wo vielleicht die Eltern selbst die Sachen noch nie gelernt haben?
Das ist ja jetzt schon genau das Problem, was ja endlich aufploppt, auch öffentlich, aber was auch jeder hätte vorher ahnen können, der Entscheidungen trifft. Nämlich, dass insbesondere die Familien, wo Familien mit Migrationshintergrund, wo die Eltern allein schon noch sprachliche Schwierigkeiten haben, dass die natürlich kaum in der Lage sind, ihren Kindern das zu vermitteln, was da von ihnen schulisch gerade verlangt wird. Und wenn sie dann auch noch technisch abgehängt sind, sind sie gänzlich abgehängt, und die Motivation sowohl der Eltern als auch der Kinder, sich irgendwie mit schulischen Themen zu beschäftigen, geht natürlich dann verständlicherweise gegen Null. So, aber da sind wir aus meiner Sicht ja schon genau an einem wichtigen Punkt. Also, was passiert da eigentlich gerade zu Hause? Das ist ja, ehrlich gesagt, nicht Lernen. Wir beschäftigen unsere Kinder, beziehungsweise achten darauf, dass sie irgendwie die Arbeiten bewerkstelligen, die ihnen von der Schule übertragen werden. Aber das ist nicht Lernen.
Wo ist denn der Unterschied?
Lernen, das fand ich ganz beeindruckend, auch nochmal von dem Neurobiologen Gerald Hüther dargelegt, da habe ich das kürzlich nochmal gelesen. Lernen ist, oder andersherum, er sagt, das Gehirn ist ein Sozialorgan. Damit will er sagen, dass Lernen des Gehirns und damit auch des Menschen immer und im Wesentlichen nur durch Interaktion mit Menschen passiert.
Aber gut, wenn ich mit meinem Sohn zusammen lerne, dann haben wir ja eine Interaktion.
Ja, aber Sie sind ja im Familienkontext. Und Lernen ist das, nein, Sie vermitteln, Sie lernen ja jetzt nicht mit ihm, sondern Sie gucken, dass er seine Hausaufgaben richtig macht. Lernen als interaktives Geschehen heißt doch, das Kind in der Schule hört von dem anderen, macht etwas wieder mit anderen, also man spricht, man erlebt, man fühlt und Hüther sagt, Lernen ist nicht Kognition allein, sondern ist immer und untrennbar mit Gefühl und Kognition verbunden. Und das ist Lernen und positive Erfahrungen machen. Wenn unsere Kinder jetzt monatelang Frusterfahrungen machen, weil dies nicht klappt, das nicht klappt, brennt sich das bei denen genauso in der Birne ein, wie die positiven Impulse auch Spaß haben, auch mal locker sein im Klassenkontext. Das geht denen ja gerade flöten. Also diese sozialen Kontakte und sich gemeinsam auch als Klasse mit dem Lehrer Wissen anzueignen.
Jetzt muss ich natürlich das Thema Emotionen auch noch mal reinbringen, weil man darf man auch nicht vergessen, glaube ich, dass natürlich zwischen Eltern und Kind eine völlig andere emotionale Basis ist, als wie ich das zu einem Lehrer habe. Mm. Das heißt, ich glaube, die Reibungspunkte zwischen Kindern und Eltern sind ja auch viel schneller da oder wo man sich bestimmte Dinge vielleicht auch nicht zugesteht oder sich das Kind vielleicht tatsächlich auch dann gegenüber den Eltern schämt oder irgendwas auch offen wird, was ein Kind vielleicht auch an Defiziten hat und das irgendwie auch vor den Eltern erstmal geheim halten konnte und all solche Dinge. Also die Situation haben wir auch, die den Kindern ja gerade komplett genommen wird.
Also du willst sagen, dass im Grunde für Kinder, ohne dass ich es jetzt so reflektieren, aber auch, also die sind auch in Rollenmustern drin. Also,
ja, total.
Die kommen jetzt durcheinander, ist das jetzt Papa oder ist das jetzt der Lehrer? Und insofern können die gar nicht rollenkonform, in Anführungsstrichen, lernen, wie sie sonst im schulischen Kontext.
Aber für uns ja auch. Also wir können uns doch nicht vormittags mit dem Kind da hinsetzen und sagen, so, wir lernen mal, wir gehen das jetzt mal durch und dann zum Mittagessen sage ich, so, jetzt bin ich wieder Papa. Und jetzt machen wir irgendwas anderes und schießen erstmal über den Lehrer und über die Schule. Das funktioniert ja nicht.
Ja, und dazu kommt ja noch, dass wir selbst überhaupt nicht einordnen können, war das denn jetzt gut oder ist das normal, dass mein Kind es noch nicht verstanden hat? Also ich mit meinem Horizont finde natürlich, dass es total einfach ist, was irgendwie 17 und 4 ist. Für meinen Sohn, das ist manchmal nicht so einfach und ich bin dann auch sehr schnell ungehalten, wenn er das nicht so kann, wie ich das denke. Und ich habe einfach eben auch nicht die Fachkompetenz eines Lehrers, das richtig zu ermessen, ob das jetzt gut, mittel oder schlecht ist.
Nein, das ist ja auch nicht, das muss man ja auch mal klar und deutlich sagen, das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und das ist ja ein Stück weit auch, vielleicht auch ein Stück weit die Kritik, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Aber wir haben ja die Kinder jetzt durch die Pandemie in ein System geschickt, wo ja keiner darauf vorbereitet war. Also Homeschooling, all diese Dinge, das war ja nie ein Thema. Und plötzlich musste das von heute auf morgen funktionieren. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit an sich. Also von der technischen Ausstattung, die da sicherlich auch Probleme hat. Ja, das ist das eine, aber ich glaube, die Inhalte und die Bildung und die Strategie, die dahinter steckt, da ist ja...
Welche Strategie?
Ja, eben, genau.
Also das ist der Punkt. Ich sehe keine Strategie. Also
ja, das ist der Punkt.
Wir kommen aus den Sommerferien und Bildungsministerien haben keine Bildungsstrategie für unsere Kinder gehabt. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist sie nachher, um das Infektionsgeschehen zu verringern, hat man sie aus der Schule rausgeholt und man hat sie betreut. Ja. Also im Kita dasselbe. Also es geht um Betreuung und Trennung, aber keine proaktive Bildungsstrategie. Wenn eine Bildungsstrategie dahinter gestanden hätte, dann hätte man sich darüber Gedanken machen müssen, wie stelle ich denn Lernen, und so wie ich das eben versucht habe zu erklären, also wirklich aus der neurobiologischen Sicht, wie stelle ich denn Lernen überhaupt sicher? Welche Faktoren sind dafür wichtig? Und Beziehung ist eben wichtig. Also muss ich doch irgendwie von Schule und Lehrer systematisch in einem Konzept erwarten, dass sie sicherstellen, dass in einer Woche so und so viel unmittelbare Kontakte beispielsweise stattfinden oder wie auch immer. Ich bin ja jetzt auch kein Lern- oder Bildungswissenschaftler. Das ist ja auch nur, sage ich mal, jetzt rudimentäres Wissen. Aber wenn ich das doch schon ahne und weiß, dann frage ich mich, wieso das ein Bildungsministerium nicht weiß. Wen haben die denn eigentlich gefragt?
Das ist eine gute Frage. Und wir sind soziale Menschen. Und ohne soziale Kontakte können wir nicht können wir nicht bestehen. Das brauchen wir. Das brauchen wir auch zum Erwachsenwerden, das brauchen wir zum Rollenlernen, das brauchen wir für ganz, ganz, ganz viele Dinge. Aber diese Dinge, wie du gerade sagst, die sind ja nie reflektiert worden, sondern nur schnell nach Hause. Und wir müssen dann gucken, wie können wir eigentlich die Kinder dann betreuen oder versorgen, damit die Eltern auch weiter zur Arbeit können.
Aber da sind wir ja wieder beim Urpandemie-Problem. Also, dass wir Kontakte reduzieren sollen und dass irgendwann, es hieß, das oberste Gebot ist, Kontakte zu reduzieren, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.
Ja, aber Kontakt muss ja auch nicht immer unmittelbar und physisch passieren. Also ein Anruf reicht doch schon oder ist doch schon Kontakt aufnehmen. Videobotschaften, Tutorials schicken, den Lehrer mal sehen, den Lehrer über Videokonferenz reinholen. Aber jetzt nicht wieder Frontalunterricht, sondern in eine Beziehung gehen mit dem Kind. Das ist ja auch nur eine Facette, aber eine ganz wesentliche. Und dann die Frage, wie können Kinder zu Hause positive emotionale Erfahrungen machen? Hat das einer durchdacht? Ist das konzeptionell irgendwo hinterlegt? Also wir haben ja als Wohlfahrtsverbände vor einigen Monaten gesagt, OGS ist Glückssache, je nachdem wie Schule ausgestattet ist. Ja. Ganz ehrlich, ich habe im Moment das Gefühl, Lernen und Schule ist auch Glückssache.
Ja, also es gibt ja auch Schulen, die wirklich ganz gut das gemeistert haben. Also ich weiß von einer Realschule in Hamm, dass die zum Beispiel vom Schulleiter einheitlich vorgegeben haben, jeden Tag nur 4 Unterrichtsstunden und wir konzentrieren uns auf die Hauptfächer. Und dann wurde das unter allen Lehrern abgestimmt. Also wo man das Gefühl hatte, da ist eine Schule, die hat einen Plan. Bei den Schulen, die meine Kinder besuchen, habe ich eher das Gefühl, da hat ein Lehrer einen Plan.
Aber da geht es ja schon los. Das ist ja schon vom Zufall wieder überlassen. Ja, also es ist überlassen von und in der Hand der Schule und der dort handelnden Personen, wie sie es denn machen. Aber wir können doch das nicht dem Zufall überlassen oder ob wir da Personen haben, die das jetzt entsprechend aufnehmen. Also auch da wird es menschlicherseits die geben, die das ganz gut machen und die da richtig motiviert hinter sind und welche, die das halt nicht so machen. Und der Leidtragende ist dann das Kind.
Ja, und das haben wir jetzt ja seit dieser Woche erstmals auch, sagen wir mal, durch Studien bestätigt, dass es Kinder gibt, die psychosomatische Auffälligkeiten haben, dass Bauchschmerzen zugenommen haben, dass Depressionen unter Kindern zugenommen haben, dass Kopfschmerzen zugenommen haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Familien ihr Bestes geben, aber es können eben auch nicht alle all das auffangen, was jetzt gerade fehlt.
Ja, und ich mache das mal an meinem jüngsten Sohn fest. Also der in der Pandemie den Schulwechsel vollzogen hat, also zur weiterführenden Schule gegangen ist. Es gab ja nie eine Chance, dass die Klasse eigentlich so richtig sich kennenlernen konnte und zusammenwachsen konnte, weil wir in der Pandemie waren und dann ist es ja erst komplett ausgefallen, dann gab es hinterher vielleicht auch Wechselunterricht und nur ein paar Stunden und es ist wieder komplett ausgefallen. Also auch die sozialen Kontakte außerhalb der Schule, außerhalb der Videokonferenzen sind fast gen Null, weil man gar keine Freundschaften in dieser neuen Klasse aufbauen konnte. Das ist das, so.
Das betrifft Erstklässler, das betrifft Studenten, die in eine neue Stadt kommen und die Uni noch nie von innen gesehen haben, weil sie von vornherein zu Hause im wie nennt man das da, ist das auch Homeschooling von mir aus?
Homestudying
sitzen. Also,
so, und die treffen sich nach 2 Semestern dann zum ersten Mal. Ja. Im Hörsaal. Also das, man muss natürlich gucken, wie kann das funktionieren. Aber ich glaube, hätte man sich da vernünftig Gedanken drüber gemacht, dann hätte man auch, wie in allen anderen Bereichen, wo wir ja auch mit der Pandemie umgehen, wo wir Testung machen, wo wir jetzt über Impfung sprechen und so. Warum nicht das auch für Schule und Kita diskutieren?
Genau. Also wenn du mal überlegst, wie viel Energie und Zeit wir darauf verwenden mussten, überhaupt das gesamte Geschehen im Altenheim zu regulieren. Da wurde uns die Öffnung für Besucher wurde uns vom Minister aufoktroyiert. Dann wurden aber auch entsprechende Systeme wie Testung, Besucherregelung und so weiter, das wurde uns vorgegeben. Wir mussten Konzepte erarbeiten und. Also das heißt, in der Altenhilfe hatte man eine Strategie, ob die jetzt gut war oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein, aber man hatte eine Strategie. Wir haben uns damit intensiv auseinandergesetzt als Träger. Es ist auch eine Menge Geld reingeflossen in Testung, in Schutzmaßnahmen. Und das ist ja genau meine Kritik. Wo ist die Strategie in Schule? Wo sind Mittel, die sicherstellen, auch Testung oder jetzt Impfung, dass das Lernen passieren kann. Das Einzige, worüber wir diskutiert haben, ist, dass das Tablets da sein müssen und Internetverbindung. Mal abgesehen davon, dass Tablets, dass Tablets gar nicht geliefert werden können aufgrund der hohen Nachfrage, die da ist.
Also auch. Aber sind wir nicht jetzt auch wieder sehr fordernd? Also ich erinnere mich an die letzte Folge, als wir über das Impfen gesprochen haben und Herr Marx, gerade Sie waren da relativ verständnisvoll und haben für mehr Geduld geworben.
Ja, in der Anfangsphase. Also auch jetzt muss ich sagen, also für mich war bei der Impfung, da war das gerade 1, 2, 3 Tage war das im Gange. Da habe ich gedacht, okay, also das ruckelt am Anfang. Auch da muss ich jetzt sagen, nein, die Impfstrategie ist daneben gelaufen. Das hat sich jetzt offenbart, das muss man sagen. Das sehe ich heute auch kritischer. Und ich war ganz lange verständnisvoll für das, was Schule machen muss. Ich hack auch nicht auf Lehrer oder sonst was rum, sondern die leisten genauso viel auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Da bin ich bei den allermeisten fest von überzeugt. Meine Kritik ist einfach diese fehlenden Strategien, genauso wie ich fürchte, dass tatsächlich im Moment kaum sich jemand mit dieser Öffnungsstrategie wieder auseinandersetzt. Und da frage ich mich schon bei den großen Ministerien, wo so viele Leute beschäftigt werden, warum das nicht auch anders angegangen werden kann, ne? Ja, also wir müssen es doch als Unternehmen es doch auch machen.
Ja, und man kann es ja auch gar nicht planen und entwickeln. Man hat immer das Gefühl, alle werden. Also wirklich immer erst 3 Tage vorher vor vollendete Tatsachen, was der nächste Schritt ist, gesetzt.
Und das ist ja also bei allem Verständnis auch für Schule. Also das ist ja jetzt wirklich jetzt auch keine, auch in unserem Gespräch, wir benennen jetzt die Punkte, um sie einfach auch nochmal zu reflektieren, zu ventilieren. Aber es ist ja jetzt keine Kritik an Lehrern oder so, sondern auch da war es ja schwierig. Auch die Schule selber hat ja, glaube ich, von den Entscheidungen des Landes teilweise ja als letztes erfahren.
Teilweise aus der Zeitung.
Oder teilweise aus der Zeitung. Und dann hieß es, muss am Montag laufen. Oder so kennen wir es ja als Wohlfahrtsverband ja auch, die berüchtigten Verordnungen, die freitags abends kommen. Mit der Umsetzung ab sofort. So, und darum, ich glaube, und das ist ja eigentlich der Punkt. Wo ist eigentlich die richtige Strategie? Und immer nur Virus verhindern. Das war am Anfang sicherlich auch richtig. Aber wir werden und auch perspektivisch noch länger mit diesem Virus oder Mutation von diesem Virus noch beschäftigt sein. Aber wir brauchen jetzt auch wirklich Strategien. Wie gehen wir bei einer bestehenden Pandemie oder abgeschwächten Pandemie jetzt weiter damit um? Und das und die Diskussion, glaube ich, und das ist ja eigentlich der zentrale Punkt, die richtige Diskussion darüber fehlt, weil es richtig inhaltliche Strategien auch geben muss.
Ja, und der Ball ist auch jetzt wieder nach den neuen geplanten Öffnungsschritten, ist wieder an die Schulen gespielt. Also Sie, wenn man jetzt die Verlautbarung liest, die Kanzlerin sagt, die Länder entscheiden, es ist Hoheitsrecht der Länder und die Länder sagen, es ist jetzt Aufgabe der Schulen und Schulen müssen jetzt wieder gucken, dass sie es irgendwie umsetzen, aber mit welcher inhaltlichen Ausrichtung, also mit welchem Ziel sie denn da dran, also welche Ziele sie denn auch erreichen sollen, auch das ist jetzt wieder jeder Schule überlassen und dann bin ich wieder bei meinem Glücksfall, ne? Schule ist dann auch Glücksfall für Kinder oder eben nicht.
Aber seltsamerweise ging es ja in anderen Bereichen, ganz klar, nee, da müssen wir jetzt testen, also wird da jetzt getestet, also dann müssen wir dies tun, müssen wir das tun. Das wird geregelt. Warum bei Schule nicht auch? Also wir hatten meines Erachtens bisher kein Super-Spreading-Event in irgendeiner Schule, dass man sowieso vielleicht mal auch fragen kann, warum ist Schule so schnell geschlossen worden? Während wir natürlich Menschen, ältere Menschen schützen wollten, zu Recht, aber auf der anderen Seite haben wir die Schulen geschlossen und die Altenheime haben wir aufgemacht.
Stimmt.
Also das ist...
passt nicht zusammen.
Nein, also das ist auch schwer nach draußen zu erklären auf Dauer. Deswegen, und da einfach, glaube ich, immer wieder der Punkt, wir brauchen Strategien und wir müssen auch die Menschen zusammenführen, die da auch die Fachkompetenzen haben, die sich da zusammensetzen und das auch ein Stück weit besprechen und vielleicht auch diese Ideen zusammentragen. Den Rahmen vorgeben durch Politik ist richtig, aber dann muss da doch Fachexpertise rein, die sich jetzt darüber auch Gedanken macht und nicht einfach nur schließen, auf oder schließen.
Also einfach auch mehr Leute noch ins Boot holen, was das angeht. Ne? Also ich denke sowas wie, wer legt sowas fest, Lehrpläne für ein Schuljahr? Also die müssten ja eigentlich jetzt auch mal angepasst werden.
Lehrpläne ist dann ja das nächste Thema. Also ich finde, dass eigentlich die Pandemie jetzt leider noch deutlicher aufgedeckt hat, dass das System Schule, wie wir das inzwischen nach wie vor haben, dass das einfach ein überholtes System ist.
Haben Sie da eine konkrete Vision, wie es besser wäre?
Ja, es gibt ja eine ganze Reihe an Visionen. Also ich finde das ja, habe ich früher nicht drüber nachgedacht, aber ich finde es ja ganz spannend, so diese Beobachtung, wenn man guckt, wie Schulen immer noch in Teilen gebaut werden, wie preußische Kasernen. Ja, ein langer Flur und dann drei Stunden.
Ja, das ist so.
So, und das, so machen wir das seit, weiß ich nicht, 150 Jahren, und meinen, das ist der Weisheit letzter Schluss. Es gibt jetzt Gott sei Dank an verschiedenen Schulen erste Überlegungen, also wie man das räumlich auflöst, auch gar nicht mehr in einzelnen Fachräumen denkt, sondern interdisziplinär denkt. Es gibt erste Überlegungen, auch ganz weg von Lehrplänen zu kommen, in denen man sagt, dass im Schuljahr dann und dann das und das gelernt werden muss und im nächsten Schuljahr das und das, sondern eher, dass man, sagen wir mal, Zielgrößen formuliert, ein Kind oder ein Schüler muss in seiner Laufbahn an dieser Schule das und das gelernt haben. Das muss man sicherlich dann überprüfen, aber viel dynamischer und viel offener, situativer, solche Lernräume zu eröffnen. Ein Beispiel nur, die vielgescholtene und gelobte Karlschule hier in Hamm, eine sehr gebeutelte Hauptschule, wo es diese Überlegungen sowohl von der Lernplangestaltung als auch von der räumlichen Gestaltung gibt. Das ist auch nur ein Beispiel. Ich weiß, es ist die eine oder andere Schule auch dran. Man muss da sicherlich experimentieren nochmal. Aber andere Länder, auch in Skandinavien oder so, zeigen uns ja längst, dass das anders geht. Und diese Flexibilität und Dynamik und Kreativität, die fehlt mir. Aber das hat, Entschuldigung, wenn ich das jetzt doch mal sage, sicherlich auch was mit Lehrerverbänden zu tun, die man ja hier auch einbezogen hat. Die Ängste, wenn keine Impfung in Aussicht gestellt ist, sich infizieren zu können, während unsere Pflegekräfte aber immer munter weiter an die Schippe geschickt wurden. Also da spielen ja auch da wieder...
Ich gebe Ihnen da vollkommen recht, aber ich denke, dass da auch diese Krise vielleicht auch Chancen offenbart hat. Also allein dadurch, dass Schüler auch online unterrichtet werden können und dass man das jetzt auch weiß und dass vielleicht auch das, was wir jetzt seit Monaten ausschließlich machen und was nicht gut ist, aber in Zukunft vielleicht in Hybridform oder mit mehr Möglichkeiten von Online-Schooling auch eine Chance für den Unterricht der Zukunft ist. Also dass wir jetzt vielleicht gerade dadurch, dass es kam, nicht gut gemacht wurde, vor allen Dingen im ersten Lockdown, hatte ich das Gefühl, da war überhaupt kein Konzept dahinter. Im zweiten, finde ich, ist schon auch an den Lehrplänen gebastelt worden und da kommt viel mehr. Und dass das doch auch einem aufzeigt, dass man in der Zukunft vielleicht Unterricht anders gestalten kann.
Könnte, genau. vielleicht müssen wir aber auch noch an einer anderen Stelle, glaube ich, anfassen. Also ich hoffe, dass nach der Pandemie, und das wäre dann was Positives auch der Pandemie, dass wir uns über Bildung nochmal ganz anders unterhalten. Also ne, wir sind das Land der Dichter und Denker, ist ja ganz, ganz wichtig. Und Bildung ist uns auch ganz, ganz wichtig und ganz steht ganz oben auch auf der Liste von Politik. Aber wenn man dann mal sieht, was dann auch letztendlich für Schule und Infrastruktur von Schule und so getan wird, muss man sich ja schon fragen, ist das wirklich ganz oben auf der Agenda? Also ich hatte es vorhin ja schon einmal gesagt, also ich kann mich noch erinnern, dass ich vor 3 Jahren mit der Farbe des Fördervereins noch selber den Klassenraum streichen musste. So, und da sind andere Länder einfach weiter, auch die Briten und so, die ganz klar sagen, das ist uns wichtig. Und da wird Geld reingepumpt, um da halt Infrastruktur, Technik, Manpower und so weiter reinzubekommen. Also zwischen Sagen und Tun, finde ich, haben wir doch schon mal durch die Pandemie gemerkt, dass da noch was klafft. Und ich hoffe, dass diese Diskussion durch die Pandemie einfach jetzt nochmal ganz neu aufkommt.
Die Schwächen sind aufgezeigt worden, das ist ganz klar. Und jetzt muss es weitergehen.
Ja.
Und bis dahin müssen wir lernen, alle noch so ein bisschen umzumachen im Homeschooling und gelassen zu bleiben, weil vorerst können wir nicht so viel...
Ich wünsche es jedem auf jeden Fall, ja.
In einer Woche werden ja zumindest die Ersten wieder freigelassen.
Genau.
Ab und zu.
Ich meine, wir produzieren sicherlich auch gerade eine ganze Menge E-Sportler, die demnächst ganz toll FIFA und andere Dinge spielen können, aber ich glaube auch, dass das nicht unbedingt eine Karriere, ein Karriere-Trittbrett dann doch für alle ist.
Wir hoffen, dass es möglichst schnell weitergeht und vielleicht die ein oder andere Diskussion wirklich einen Stein ins Rollen bringt, der über Schule, Bildung und Möglichkeiten der Bildung ja nachhaltig für Veränderungen sorgt. Das war's von uns für heute vorerst. Wir haben uns aber auch schon Gedanken gemacht darüber, wie es weitergehen soll. Wir wollen ja in 2 Wochen den nächsten Podcast aufnehmen.
Vielleicht ist es dann immer noch kalt und dann sollten wir vielleicht wirklich nochmal den Blick oder überhaupt mal den Blick auf Obdachlosigkeit und Kälte werfen, selbst wenn es etwas wärmer wieder wird und der Schnee jetzt taut. Aber es ist ein Thema, was uns jedes Jahr aufs Neue begleitet.
Genau, ja. Wir können an diesem Wochenende mit unseren Kindern noch eine Schneeballschlacht machen, Schlittenfahren gehen. Das ist ja das Schöne an der Kälte. Ist auch eine super Abwechslung zum Homeschooling.
Ein Lichtblick am Ende des Todes.
Und nächstes Mal geht es dann weiter zum Thema Kälte und wie gehen die Leute eigentlich damit um, die auf der Straße leben. Ich sage Dankeschön an Tobias Berghoff und Elmar Marx. Das war's von Nachgedacht, der Tür und Angel Podcast.